Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTech Systems über Digitalisierung und Technologie. Ja, unser heutiges Thema ist Your Data, Your Control. Und ich freue mich, unseren heutigen Gast vorzustellen. Das ist Adriana Grau von Graudata. Hallo Adriana.
Hallo Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein heute.
Ja, sehr gerne. Genau, ich würde vielleicht mal kurz einsteigen, da unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht Graudata noch was sagt. Ganz genau, das ist der Spezialist für Datenarchivierung, Data Protection und auch metadatengetriebene Datensuche. Du bist jetzt selbst seit 1. Oktober dort für Vertrieb und Marketing ansässig, sage ich mal. Und ja, vielleicht können wir noch mal drauf eingehen, Adriana. Euer Slogan ist ja so, Your Data, Your Control. Vielleicht ganz konkret gefragt, was bedeutet das eigentlich für euch, auch so für dich und natürlich für eure Kunden?
Ja, gerne. Gehe ich direkt drauf ein. Du hast ja schon eine kleine Intro gemacht für Graudata. Mittelständisches Softwareunternehmen mit 4 Softwareprodukten aktuell im Portfolio. Und klar, es geht einfach darum, dass wir in dieser stetig wandelnden Welt mit immer wachsenden Datenmengen, aber auch immer komplexer werdenden Datenlandschaften den Kunden eben die Kontrolle über Daten zu gewähren. Und das ist eigentlich auch so der Mittelpunkt unseres Handelns, sage ich mal, woran wir uns immer orientieren, wenn wir Softwarelösungen entwickeln oder auch in die Innovation gehen, um neue Produkte auf den Markt zu bringen, dass wir einfach sicherstellen, dass der Kunde wirklich zu jeder Zeit immer die Kontrolle über seine eigenen Daten hat.
Mhm. Vielen Dank. Ich sag mal so, das Thema brennt ja wieder mehr denn je. Wir alle werden es mitbekommen haben, gerade wenn wir die Medienlandschaft ein bisschen verfolgen. Es gibt eklatante Datenpannen, es passieren Datenklaus, die Cyberangriffe nehmen zu, wir reden von Datenschutzverletzungen. Und im Endeffekt glaube ich, dass gerade eure Tools natürlich dem Markt auch wieder was zurückgeben, weil wir ja auch so ein bisschen davon sprechen, dass es zahlreiche gesetzliche Vorschriften gibt. Und man braucht doch eigentlich auch eine Art, ich sag mal, revisionssichere Archivierung. Da wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen meine Frage in eure Richtung. Euch gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ich habe ja mal ein bisschen recherchiert. Euch gibt es ja eigentlich seit 1988 und damals waren es noch so ein bisschen die Mainframe-basierten Magnetband-Robotersysteme. Und so nach und nach, das ist ja auch total spannend, wie sich so ein Unternehmen entwickelt, ging es ja bei euch so knapp 10 Jahre später, also 1998, dann darum, Richtung Information Lifecycle Management und Datenarchivierung. Und das war ja gerade so um die Jahrtausendwende neben diesen Netzwerk-Backups eigentlich ein absoluter Megatrend. Und wenn man sich das mal überlegt, dass ihr aus dieser Richtung gekommen seid und seit 2007, glaube ich, seid ihr dann auf der Entwicklung und dem Vertrieb von euren Softwareprodukten, da hat sich doch garantiert auch eine ganze Menge getan bei euch. Also auch so, ich sag mal auch so firmenphilosophisch.
Ja, also grundsätzlich, wie du sagst, haben wir schon eine sehr, sehr lange Historie. Dementsprechend ist es für mich natürlich auch ganz spannend, dass ich jetzt eben vor 2,5 Jahren hier neu ins Familienunternehmen eingestiegen bin, weil natürlich da auch ganz viel Tradition dabei ist, sage ich mal, und sehr viel Historie. Graudata ist natürlich am Markt bekannt für die alten Magnetband-Robotersysteme, also die Hardware. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich jetzt auf Messen unterwegs bin, Leute treffe. Das ist schon so ein Legacy, sage ich mal, der da entstanden ist und was auch super schön ist. Und es ist ja auch, wo wir herkommen, also dieses Thema Datenarchivierung, Data Storage. Und es ist auch bis heute noch unser Brot- und Buttergeschäft. Gerade Revisionsserie Archivierung, was du jetzt angesprochen hattest, das ist ein Thema, da sind wir seit Jahren unterwegs, haben auch eine sehr, sehr große Kundenbasis, ein sehr stabiles Produkt. Und es ist wahrscheinlich nicht the most sexy topic aktuell. Aber Datenarchivierung ist eigentlich alternativlos. Also kein Unternehmen kann sich es eigentlich leisten, keine Archivierungsstrategie zu verfolgen. Und daher ist es, ich sage es mal, so ein Dauerbrenner, wo sich die Kunden eben einfach oder die Organisationen sich drum kümmern müssen. Und an sich ist die Philosophie gleich geblieben. Also dieses Your Data, Your Control war vor 30 Jahren ein Thema, genauso wie heute. Nur, dass wir natürlich heute einfach sehr, sehr viel mehr Komplexität haben, sehr viel mehr Einwirkungen, sehr viel mehr auch Krisen und Notsituationen. Das wissen wir alle, was gerade aktuell alles so auf uns zukommt. Also sei es jetzt, ich weiß nicht, die Energiekrise, der Fachkräftemangel, aber auch wirtschaftlich ist es aktuell so ein bisschen schwierig. Und das heißt, ich glaube, der Ansatz im Kern ist absolut gleich geblieben. Nur müssen wir uns natürlich auch auf die neuen Gegebenheiten am Markt einstellen. Und da ist es eben für uns ganz wichtig, dass wir immer wirklich eng auch im Austausch mit den Kunden sind und den Partnern, dass wir auch die Anforderungen von den Kunden auch wirklich aufnehmen können und dann entsprechend auch in unseren Softwarelösungen widerspiegeln können. Gerade auch das Thema Cybersecurity, du hast es auch angesprochen, ist natürlich ein sehr brisantes Thema aktuell. Das ist, glaube ich, on top of mind aktuell in allen Organisationen. Wie kann ich meine Daten schützen? Weil im Grunde geht es gar nicht mehr darum, so dieses, okay, ich muss Daten speichern. Ich glaube, das war früher eher so das Thema. Also wenn man nochmal so zurück in den Historik, ging es ja viel darum, erstmal Daten zu sammeln und dann, wie speichere ich die Daten? Wie kann ich sie vielleicht auch kostengünstig speichern? Das ist jetzt heute gar nicht mehr so das Thema. Alle haben Daten, alle haben viele Daten. Jetzt ist es eher so das Thema, wie kann ich die Daten schützen und wie kann ich aber auch diese Daten wirklich gewinnbringend und erfolgreich einsetzen. Und da hacken wir quasi ein. Also wir sind zum einen mit einem Produkt auf dem Markt unterwegs, das gerade auch wirklich ein sehr starkes Wachstum erfährt, wo wir eben das Backup vor Ransomware-Attacken schützen. Also es gibt so ganz schockierende Statistiken, dass, glaube ich, 93% der Ransomware-Angriffe wirklich auf das Backup Backup zielen, um das zu zerstören. Das heißt, man braucht hier quasi auch nochmal eine allerletzte Verteidigungslinie und die stellen wir eben mit unserer Softwarelösung Blocky zur Verfügung, wo wir quasi wirklich Angreifer abblocken, also so ganz kurz und knapp formuliert. Und ich glaube, ich habe es erst letzte Woche irgendwo gelesen in so einer neuen Studio auch von Capgemini, wo es darum geht, was sind so die neuen Trends, die auf uns zukommen. Und dieses Thema Zero Trust ist absolut eins der Themen, die jetzt von Organisationen verfolgt werden. Das heißt wirklich, eigentlich keinem mehr vertrauen im Endeffekt. Also intern, extern einfach sicherstellen, dass die richtigen Leute Zugang auch zu den wertvollen Daten im Unternehmen haben. Und das ist so etwas, was wir uns eben jetzt auch auf die Fahne geschrieben haben, da unseren Kunden einfach die Möglichkeit zu geben, ihre Daten wirklich sicher und geschützt zu halten. Und da kommt witzigerweise auch wieder die berühmte Worm-Technologie zum Einsatz, wo Graudata ja auch, so ein bisschen berühmt dafür ist. Also dieser Write-Once-Read-Many-Ansatz, den wir sowohl in der revisionssicheren Archivierung haben, als auch jetzt als ein Baustein in unserer Cybersecurity-Lösung.
Ja, vielen Dank. Du hast eine ganze Menge angesprochen. Ich würde auch gerne mal mit dir drauf eingehen. Ich überlege gerade, wo ist der beste Ansatz? Du hast es gerade gesagt, es gab jetzt natürlich auch wieder zwischen den Jahren ganz interessante Reports. Die werden ja auch von großen Meinungsforschungsinstituten ausgegeben. Also generell auch hier wieder Datenerhebung im Endeffekt, ne? Und ich fand es immer spannend, wenn man dann sieht, dass sich die letzten Jahre ja relativ kaum verändert haben. Weil es zum Beispiel auch heißt, 2/3 aller Cyberattacken bleiben ja eigentlich mehrere Monate unbemerkt und die durchschnittliche Zeit bis zur Behebung sind so 190 bis 200 Tage. Und da stellt sich ja auch immer so ein bisschen die Frage mit, ne? Du hast es gerade gesagt, es gibt eine gewisse Marktdynamik, man muss auch ein bisschen wettbewerbsfähig bleiben. Ich würde die Frage mal an dich weitergeben, sind Unternehmen denn ausreichend geschützt, würdest du das sagen oder wie ist da deine Einschätzung?
Also die Unternehmen sind aktuell meines Erachtens nach noch nicht unzureichend geschützt, einfach weil es so ist, dass jeden Tag eigentlich neue Schadsoftwares auf den Markt kommen, neue Herausforderungen, neue Schwierigkeiten, neue vielleicht auch Risiken, sage ich jetzt mal. Das heißt, das ist ein extrem, ich würde mal sagen, so ein iterativer Prozess auch. Also man muss sich eigentlich immer aufs Neue wieder überlegen, wie schütze ich mich, was kann ich tun. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, neue, ja, Technologien oder Softwarelösungen auch zu entwickeln. Also das machen die Unternehmen ja auch viel, dass sie sich damit beschäftigen, okay, wie kann ich zum Beispiel jetzt auch in diesem Bereich künstliche Intelligenz vordringen oder in Data Science. Da fangen die natürlich dann auch an, neue Systeme und auch Technologien aufzunehmen in ihre Landschaft. Und da kommt immer wieder dann das Thema auf, wie kann ich mich hier schützen? Also so wie es jetzt natürlich auch das Thema ist, wie kann ich mich dann auch vielleicht intern besser schützen? Also es gibt ja nicht diese eine Lösung oder diese eine Strategie für jeden, um sich da komplett zu schützen. Ich denke, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es sowieso nicht. Das heißt, da ist eigentlich immer Wachsamkeit gefragt, aber auch einfach viel Arbeit, um sich da langfristig und ja auch mit den verändernden Gegebenheiten einfach zu schützen. Also ich denke, da haben wir alle noch viel Raum nach oben und uns ist es einfach wichtig, dass wir da einen Teil dazu beitragen können, ganz speziell jetzt im Backup-Umfeld, wo wir sagen können, okay, hier möchten wir einfach was beitragen, dass eben die Organisationen die Möglichkeit haben, im Falle eines Cyberangriffs, also wenn praktisch schon die Attacke auch stattgefunden hat, zumindest das Backup sicher ist, dass ich einen Restore vornehmen kann und die Daten wiederherstellen kann. Aber jetzt, ja, es bleibt spannend, würde ich sagen.
Absolut. Ich würde da tatsächlich auch nochmal drauf eingehen wollen. Vielleicht gehe ich nochmal den einen Schritt zurück. Wir reden ja auch in dem Podcast gern über Digitalisierung, Transformationsprozesse. Ich meine, ich glaube, die Rolle von Daten, gerade bei der Datensicherung, ist ja mittlerweile von entscheidendster Bedeutung. Das kann man ja nicht mehr wegsprechen. Ich meine, dass Daten das Herzstück von der Datenschutzstrategie ist, das wird jeder, der kurz drüber nachdenkt, wissen. Wir reden ja auch von Datenschutz. Das heißt, wir reden ja auch von Integrität, von Vertraulichkeit, von Verfügbarkeiten. Und im Endeffekt sind ja Daten schon immer die Grundlage für Entscheidungsfindung, Geschäftsprozesse und Kundeninteraktion gewesen. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie seht ihr das denn als Unternehmen, wenn wir einfach von dieser Rolle der Daten ausgehen, wie schätzt du denn den Digitalisierungsgrad ein? Also ich meine, natürlich das, was ihr macht, wie gesagt, revisionssicheres Archivieren, Data Protection, auch so Suchmaschinenlösungen auf Basis von ja, Metadaten. Das ist doch auch ein unfassbar spannendes Thema. Ja, wie seht ihr das denn eigentlich so generell? Habt ihr auch das Gefühl, das wird bei Kunden so ein Trend, dass die noch mehr in diese Richtung gehen wollen, gerade wenn es um Metadaten geht?
Ja, es ist ein absolut spannendes Thema. Also wir befinden uns ja hier auch wieder in so einer, ich sage jetzt mal so, Trendbranche, also Big Data Analytics, Data Science, AI, das sind ja alles diese tollen Buzzwords, die jetzt gerade überall auch in aller Munde sind. Aber es ist tatsächlich, ja, also der Weg, wo es hingehen soll, also gerade wenn wir über die datengetriebene Organisation auch sprechen. Also grundsätzlich, ich habe es ja vorher schon mal ganz kurz angerissen, haben die Organisationen natürlich unendlich viele Daten mittlerweile angesammelt. Also das Datenwachstum ist rasant. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Daten aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Es gibt viele verschiedene Formate, die aufkommen. Also gerade wenn wir dann auch über IoT wieder reden, ganz viele neue, super spezialisierte SaaS-Applikationen, die hochkommen. Also wie gesagt, die Datenlandschaft ist komplex, aber das ist ja auch gut, dass wir so eine große Datenbasis haben, sage ich mal, weil wie du sagst, Entscheidungen werden aufgrund von Daten getroffen. Aber es ist eben ein entscheidender Engpass aktuell noch, wenn man sich die Datenwertschöpfungskette anschaut. Und es ist tatsächlich ja so ein bisschen die Problematik, wie komme ich denn eigentlich an die richtigen Daten? Oder wie finde ich überhaupt die Daten, die ich brauche, um nachher wirklich auch Wissen zu generieren, auf dem ich dann im Endeffekt auch meine Entscheidungen basiere. Und da kommen wir eben rein mit einer Lösung, die sich Metadaten zunutze macht, um auch wirklich Daten vollumfassend, sag ich mal, zu verstehen. Es ist nämlich so, dass ein Großteil der Daten aktuell unstrukturierte Daten sind. Mhm. Und die sind natürlich ein bisschen schwer zu verarbeiten, teilweise ja auch gar nicht wirklich verarbeitbar. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Organisationen. Das sehen wir gerade. Das ist ein Riesenthema, weil die wollen alle gerne, also die wollen Analysen machen, die wollen Data Science betreiben, also die wollen sich diese Daten zu Nutzen machen, aber kommen einfach mit diesen unstrukturierten Daten nicht wirklich voran. Und jetzt haben die alle Investitionen getätigt in ganz tolle Applikationen, also sei es Snowflake, Databricks, Power BI, ich weiß es nicht. Da gibt es ganz viele tolle Lösungen da draußen, aber im Endeffekt müssen die mit Daten gefüttert werden und am besten noch mit guten Daten. Also wir kennen das ja alle, also es klingt jetzt ein bisschen plump, aber shit in, shit out. Also ich muss natürlich auch schauen, dass ich einfach wirklich die zielgerichtet die richtigen, relevanten Daten aus meinem riesigen Datenmeer heraussuchen kann. Und das ist aktuell eine sehr, sehr große Herausforderung, wo wir mit unserem Metadata Hub, so heißt die Softwarelösung, praktisch jetzt reinspringen und ja, es möglich machen, diese Datenlandschaft überhaupt mal transparent zu machen, aufzuzeigen, was hast du eigentlich für Daten, wo liegen die Daten, um sie dann eben auch in die Datenpipeline praktisch reinzuschicken und sie verarbeitbar zu machen. Und das tun wir anhand von einer speziellen Art von Metadaten. Ich glaube, jeder kennt die Standard-Metadaten, die man abrufen kann, also weiß ich nicht, wann wurde eine Datei erstellt, wie groß ist sie und so weiter. Die geben aber natürlich nur so ein ja, begrenzt Informationen über eine Datei ab. Und wir gehen eben wirklich in die Tiefe und ziehen die Embedded-Metadaten raus. Also das sind wirklich eine ganz große Vielzahl an sehr wertvollen Zusatzinformationen, die bis dato noch so ein bisschen im Untergrund geschlummert haben, die wir jetzt zutage fördern und die mir einfach ganz, ganz viel Informationen über die Daten liefern und die dann im Endeffekt mir die Möglichkeit geben, den Daten auch eine Bedeutung zuzuschreiben und auch mit Kontextwissen im Endeffekt dann zu Wissen zu gelangen. Und darum geht es, dass ich eben die Möglichkeit habe, einmal meine ganzen Daten zu überblicken, zu sehen, was habe ich da, dann gezielt die richtigen Daten rausnehmen und sie dann eben analysieren, verarbeiten und im Endeffekt schlau daraus werden.
Ich finde das total spannend. Ich erinnere mich auch immer gern zurück. Vor Jahren gab es mal ein wunderschönes Bild. Es ist irgendwie mit den Jahren untergegangen, was ich ein bisschen schade fand. Da hat man mal die Bedeutung von Daten gezeigt. Also schon auch das, was du gesagt hast, natürlich ein bisschen simpler. Da hatte man einfach einen Eimer mit Lego-Bausteinen, den haben sie über den Boden ausgekippt. Wir kennen ja alle Lego. Verschiedene Formen, verschiedene Farben, verschiedene Größen. Das war so ganz nett, okay, das habe ich. Aber wie du es gerade gesagt hast, erst wenn du eine Struktur reinbringst mit einer Idee, mit einer echten, ich nenne es mal Datenschutzstrategie oder ähnlichem, dann entwickelt sich was draus. Und wenn das am Ende sehr komplexes Gebäudekonstrukt ist, versteht auch jeder den Sinn dahinter, weil du die Daten halt wirklich in eine Form gegossen hast. Vielleicht deshalb auch so ein bisschen die Frage, du hast es ja gerade angeteased, was sind denn eigentlich so klassische Metadaten? Also gerade auch für die Hörer und Hörerinnen, wir haben ja so ein bisschen gehört, ja klar, das sind auch diese Hintergrundinformationen, also wann wurden Dokumente erstellt, bearbeitet. Ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt bestimmt auch personenbezogene Daten, natürlich auch sensible Unternehmensinformationen, gerade wenn wir auch in die Richtung ja, der sehr vertraulichen Daten denken. Könntest du uns da vielleicht ein bisschen Einblick geben? Gibt es da eine Art Beginn und Ende, wovon wir sprechen? Mit der Zweitfrage, ich glaube, Daten haben ja auch so einen gewissen Lebenszyklus. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben.
Also es gibt grundsätzlich viele verschiedene Metadaten. Deswegen ist es eigentlich immer grundsätzlich auch ganz gut, wenn man auch erstmal definiert, von was für Metadaten sprechen wir denn jetzt eigentlich gerade? Und diese Standardmetadaten, die kennt wirklich jeder. Also auch jeder im privaten Umfeld, würde ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel ein Foto auf meinem Desktop abgelegt habe und ich gehe mit Rechtsklick drauf und schaue mir die Informationen an über dieses Foto, diese Datei, dann sehe ich die Standardmetadaten. Dann sehe ich sowas wie eben wie diese Dateigröße, wann es erstellt wurde, wo es auch liegt und wem es gehört. Also das sind so diese ganz klassischen Standardmetadaten. Wir gehen natürlich jetzt in einen Bereich rein, da wird es auch recht, wie soll ich sagen, also das sind schon auch teilweise sehr spezifische technische Metadaten. Also wir bewegen uns hier in einem Umfeld, wo wir auch von sehr branchenspezifischen Dateiformaten sprechen tatsächlich. Also sei es in der Biomedizin, in der Astronomie, im Automotive-Bereich, also sowas wie Sensordaten, Motordaten, Prüfstände, also dann auch in der Genforschung. Also das sind wirklich sehr, sehr branchenspezifische Formate, die wir uns genauer angucken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch schauen, was kommt aus einem Mikroskop hinten raus oder was kommt aus einem Teleskop hinten raus, da haben wir natürlich neben diesen Standardmetadaten wirklich teilweise Tausende, Zehntausende von Embedded-Metadaten, die da drin stecken. Und da geht es dann eher um sowas wie zum Beispiel, was ist die Einstellung von dem Mikroskop zum Zeitpunkt der Erstellung des Mikroskopbildes gewesen? Was war die Schärfeeinstellung, die Belichtung? Also wirklich sehr technische Daten, die wir da abrufen können, aber die im Endeffekt dem Forscher oder dem Data Scientist weiterhelfen können bei ihren Datenanalysen. Und zwar, indem sie über diese Parameter, also über diese Embedded Metadaten, anfangen können, wirklich ganz gezielt ihre Daten zu filtern und zu selektieren. Und dann im Endeffekt wirklich mit einer qualitativ hochwertigen Auswahl dann im Endeffekt ihre Forschungen oder eben wissenschaftlichen Projekte auszuführen. Genau, jetzt habe ich deine zweite Frage so ein bisschen
vergessen. Kein Problem. Gar kein Problem. Das sind auch total spannende Einblicke, die du uns gibst. Die zweite Frage, ja, was war eigentlich meine zweite Frage? Das ist gerade ein sehr guter Punkt. Ich würde vielleicht, die fällt uns garantiert gleich noch ein. Ich würde eine Zwischenfrage stellen, weil ich das gerade extrem interessant finde. Du hast ja vorhin so ein bisschen die Buzzwords angesprochen und gerade in unserem Podcast sprechen wir auch gerne darüber. Wir wollen die ganzen Dinge mal ein bisschen beleuchten, ein bisschen hinterfragen. Ich frage dich einfach mal ganz direkt, wenn ihr von Metadaten sprecht und ihr nutzt euer Metadata-Hub, also verborgene, wertvolle Informationen aus Datenbeständen ziehen, vielfältigster Kunden, vielfältigster Daten, so habe ich es gehört, und ihr wollt es natürlich zur Verfügung stellen. Das wird wahrscheinlich auch oft auf deinem Schreibtisch liegen. Deshalb frage ich einfach mal, welche Rolle, falls überhaupt, spielt künstliche Intelligenz bei dem Ganzen? Nutzt ihr das oder ist es doch auch eher so, dass du sagst, ja, es ist ganz nett, es ist vielleicht ein bisschen mit Augenzwinkern Marketinginstrument, aber eigentlich, ja. Ich wäre jetzt einfach mal gespannt auf deine Antwort.
Da gibt es tatsächlich zwei Antworten, würde ich sagen. Also auf die Frage, nutzt ihr das? Und auch die Frage, oder beziehungsweise dann vielleicht auch, stellen wir das unseren Kunden irgendwie zur Verfügung. Also zum einen ist es so, dass wir mit dem Metadata Hub tatsächlich das Thema künstliche Intelligenz bei unseren Kunden, sage ich mal, empowern oder fördern. Also dadurch, dass wir eben die richtigen Daten an die Oberfläche bringen, haben die Organisationen natürlich die Möglichkeit auch eine gute KI-Modelle zu bauen, weil das ist ja genau das, was wir vorher schon mal angesprochen hatten. Für gute KI-Modelle oder KI-Lösungen brauche ich auch gute Daten. Und das ist mal das eine, wo wir sagen können, okay, da haben wir was mit KI zu tun, weil wir natürlich das, sage ich mal, beliefern können. Und das andere ist, dass wir eben auch selber gerade im Rahmen des Metadata Hubs auch auf künstliche Intelligenz setzen. im Grunde geht es ja darum, dass man eben wirklich mehr Effizienz in die Unternehmen bringen kann. Also dass man eben auch durch Automatisierung es ermöglicht, dass man eben ja einfach Prozesse optimiert und effizienter gestalten kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel in unserer Lösung einen KI-getriebenen Assistenten, also wir nennen den den Meta Data Advisor, der quasi den Benutzern ganz viel Informationen über die Metadaten liefert. Das heißt, also ich hatte ja vorher mal angesprochen, dass wir da mit wirklich Tausenden von sehr speziellen Metadaten zu tun haben. Die haben auch ganz verrückte Namen und sind sehr technisch. Also wenn wir beide jetzt da drauf gucken, dann wissen wir nicht unbedingt, was die jetzt bedeuten sollen. Und ich könnte jetzt über unseren Metadata Advisor könnte ich jetzt tatsächlich einfach mal nachfragen. Hey, was bedeutet vielleicht, was bedeuten diese Metadaten oder wie viele von diesen File-Formaten habe ich denn aktuell? Das heißt, ich kann einfach da abfragen an diesen KI-getriebenen Assistenten senden und bekomme eine Antwort zurück. Und das Ganze basiert natürlich auch auf diesen Large Language Models. Und das ist schon auch ein Weg, den wir gehen, weil er einfach in dem Rahmen Sinn macht und einfach wirklich sehr, sehr viel Effizienz und Geschwindigkeit zu den Kunden bringt. Mhm.
Vielen Dank. Ja, ich sag mal so, ich finde auch den Blick über den Tellerrand immer ganz interessant. Und ihr von Graudata stellt ja eure Softwareprodukte weltweit zur Verfügung, Distributoren, Reseller, was es da alles gibt. Ihr selbst sitzt ja in Schwäbisch Gmünd. Vielleicht einfach mal so die Frage, du hast ja selbst auch verschiedenste Erfahrungen gesammelt, Berlin, München, Singapur. Gibt es einen eklatanten Unterschied für dich zwischen Deutschland und dem Rest der Welt? Also würdest du sagen, wir haben eine andere Sicht auf dieses Thema? Sind, wirklich platt gefragt, sind die Deutschen mehr an Sicherheit interessiert als beispielsweise Leute in Singapur?
Definitiv. Also ich stelle schon immer wieder fest, dass hier in Deutschland sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass die Daten natürlich sicher sind und auch dieses Thema, wo werden meine Daten zum Beispiel gehostet. Also das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man zum Beispiel auch Daten dann in Deutschland oder zumindest in Europa zum Beispiel auch sichern kann. Also das ist schon, würde ich sagen, ein Unterschied zu anderen Ländern, also gerade auch, was jetzt zum Beispiel in den USA, was USA angeht, das sind natürlich die Unternehmen grundsätzlich, glaube ich, etwas offener, auch neue Software auszuprobieren, sich anzuschauen und sind natürlich auch immer so ein bisschen voraus, würde ich sagen. Ich finde das jetzt aber auch gar nicht unbedingt schlecht, sag ich mal, dass in Deutschland da so ein bisschen mehr Vorsicht herrscht. Das ist halt einfach so, glaube ich, ein bisschen eine andere Perspektive. Man möchte hier eher einfach zunächst mal auf die Sicherheit achten, dann aber auch verstehen, wo kommt vielleicht was her, sich nochmal einfach vergewissern, dass hier kein Risiko eingegangen wird. Also das sind schon so Unterschiede, die man bemerkt. Gleichzeitig sehe ich zum Beispiel, was jetzt den Channel anbelangt oder auch die Arbeit mit unseren Partnern, dass wir dafür uns in Deutschland dann auch viel, viel mehr auf unsere Partner verlassen können. Also wir merken, dass die Partner uns auch ein Commitment abgeben, zum Beispiel auch gewisse Produkte aufzunehmen ins Portfolio, sich dann auch auf diese Produkte zu trainieren, sich da Wissen anzueignen. Also da hat man dann schon auch wirklich sehr vertrauensvolle, enge Partner an seiner Seite, wo wir merken, dass in zum Beispiel gerade USA oder anderen Ländern das so ein bisschen, ich würde mal sagen, agiler gehandhabt wird. Also da hat man nicht ganz so viel Sicherheit, was jetzt dann so ein Partner eine Partnerbeziehung anbelangt. Da ist es so ein bisschen von links nach rechts hüpfen und mal hier wieder was Neues. Also deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem, was wie die Kunden drauf sind. Aber da merkt man die Unterschiede und grundsätzlich, gerade was das ganze Thema jetzt auch Metadaten anbelangt, sehen wir schon auch, dass da in Deutschland ganz klar der Bedarf herrscht, aber dass teilweise die Organisationen auch noch gar nicht so weit sind. Also die sind jetzt gerade dabei, sich zu sortieren, sage ich mal. Mhm. Jetzt gerade auch, was das ganze Thema Data Science und Big Data Analytics angeht, da wurden Investitionen getätigt. Und jetzt geht es aber auch wirklich darum zu schauen, okay, wie kann ich meine Datenwertschöpfung auch wirklich optimieren und Richtung datengetriebene Organisationen gehen. Da sind wir, glaube ich, schon noch ein bisschen weiter hinten dran, was jetzt auch dieses Data-Driven Enterprise angeht, wie jetzt zum Beispiel in den USA.
Ich finde es absolut spannend und du hast gerade ganz viele Dinge angesprochen. Ich würde es vielleicht einfach nochmal so wie eine Pinnnadel stecken wollen. Wenn du jetzt nochmal sagst, bleiben wir mal bei Deutschland und nehmen wir einfach mal die IT-Branche, würdest du sagen, da gibt es besondere Trends, Herausforderungen oder vielleicht auch irgendwie Hürden, gerade so mit Blick auf gesetzliche Vorschriften? Oder in was für eine Richtung entwickeln wir uns denn da? Weil wir kriegen es ja tatsächlich mit, wir sind ja selbst auch Softwareanbieter und auch Hersteller. Es ändert sich natürlich etwas und sei es das Entbürokratisierungsgesetz, was dann 70 Seiten lang ist oder ähnliches. Aber die Kernfrage ist ja auch gerade, auch in eurer Zusammenarbeit mit Partnern, würdest du sagen, dass da was erkennbar ist? Trend, Herausforderungen, Hürden?
Also ich glaube grundsätzlich, was man so wahrnimmt, ist, dass die Kunden grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen mehr aus einer Hand möchten. Das heißt, dass auch die Partner sich dahingehend ein bisschen breiter aufstellen und dann auch dieser Trend in Richtung wirklich Managed Service, also dass die Kunden auch tatsächlich dann ihre IT-Dienstleister auch als einen Service-Provider praktisch nutzen möchten. Und da sieht man schon natürlich auch so ein bisschen den Trend jetzt hin zu, auch zurück nach Deutschland, also was auch die Datenhaltung anbelangt. Wir sehen schon auch, es gab ja eine Zeit, da gab es sehr, sehr viele kleine IT-Dienstleister auch. Aber jetzt auch im Rahmen des Fachkräftemangels beobachte ich auch so ein bisschen, dass es wieder zurückgeht, sage ich mal, dass auch die großen Anbieter zukaufen, auch etwas größer werden wieder. Also das sind schon so Sachen, die man beobachtet. Aber grundsätzlich, klar, gibt es nach wie vor die Themen, die hoch im Kurs sind, also wie Cybersecurity, Data Analytics. Also das sind nach wie vor auch die Themen, mit denen sich dann die IT-Dienstleister auseinandersetzen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt.
Total spannend, dass du das sagst. Wir haben in einer der anderen Podcast-Folgen tatsächlich mal mit dem Bundesverband IT-Mittelstand gesprochen über das Thema digitale Souveränität, also wirklich mal mit dem IT-Fachverband, der den Mittelstand auch begleitet und auch wirklich die Interessen vertritt. Und es ist halt auch, wie vorhin gesagt, eins dieser Buzzwords. Jeder hat es gehört, manche können es nicht mehr hören. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich nenne es jetzt mal bewusst, diese Abhängigkeit, in die man sich teilweise begeben hat, die tut auf manchen Ebenen nicht weh, aber auf anderen ist die sehr, sehr schwierig. Einfach, weil wir nicht wissen, wie entwickelt sich wirklich die Zeit. Ne? Was passiert dann auf dem anderen Kontinent? Die Spannungen sind da. Was passiert, wenn wirklich mal der Strom abgeschalten wird? Deshalb, wir spüren das auch, die Nachfrage nach Lösungen, die in Deutschland gehostet werden, auf zertifizierten Rechenzentren steigt. Das ist gut, weil wir machen das ja natürlich auch aus einem Sinn. Wir erfüllen ja zahlreiche gesetzliche Vorschriften. Wir sind dahingehend natürlich auch im Grunde souverän, was ja der Begriff auch sagt. Und wir haben es halt wirklich in der eigenen Hand. Was ich immer merke, wenn wir auch so von dieser Marktdynamik sprechen, man hört ja auch immer so ein bisschen Agilität, die Unternehmen sollen ja auch flexibel und dynamisch bleiben und es geht auch immer wieder um diesen Kernbegriff der Innovation. Darf ich den Ball vielleicht nochmal gerne zu dir rüberspielen? Welche Rolle spielt denn Innovation, wenn wir an eure Lösung denken oder auch so ein bisschen an eure Vision?
Also als Softwarehersteller ist Innovation natürlich ganz, ganz arg wichtig. Also wir müssen natürlich immer schauen, dass wir auch am Nerv der Zeit bleiben mit unseren Lösungen, auch wirklich im Endeffekt Probleme für die Kunden lösen können, die sie umtreiben. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir innovieren, dass wir die Lösungen, die wir haben, auch weiterentwickeln. Und dahingehend ist es auch für uns wichtig, dass bei uns die Entwickler, die Produktmanager, alle, die eben da auch mitwirken, dass die auch Raum und die Möglichkeit haben, kreativ zu sein und eben auch die Möglichkeit haben, Innovation wirklich zu treiben. Und da gehört natürlich zum einen dazu, dass wir stark im Austausch sind mit den Kunden, um zu verstehen, was passiert auf dem Markt, weil natürlich können wir ganz viel aus irgendwelchen Reports rauslesen oder aus irgendwelchen Trend-Reports, aber im Endeffekt müssen wir wissen, wie sieht es bei den Kunden denn wirklich aus? Also was beschäftigt die tagtäglich? Also dahingehend ist das ganz wichtig, aber dann eben auch ja, die Möglichkeit im Unternehmen diese Innovation zuzulassen, im Sinne von die Leute haben dann auch mal den Raum, was Neues auszuprobieren. Es kann auch mal was daneben gehen. Also da ist vielleicht auch so das Stichwort Fehlerkultur, weil natürlich, man kommt nicht mit einer Idee oder mit einem Versuch direkt zur perfekten Softwarelösung, sondern da gilt es natürlich auch, mit viel Geduld und Arbeit dran zu bleiben und dann auch eben mal was zu versemmeln oder in den Boden zu stampfen und wieder neu anzufangen. Und das ist eigentlich das, was für uns ganz wichtig ist als kleines Unternehmen. Ich würde mal sagen, dieses Unternehmertum umfasst es ja auch so ein bisschen, ja, also dieses Erfindergeist auch zu fördern und eben auch die Leute, sage ich mal, bei uns im Unternehmen dazu zu befähigen und zu bemächtigen, kreativ zu sein und selber dann auch Innovation zu machen.
Ja, das ist ein tolles Stichwort. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen. Wir hatten das gar nicht so direkt gesagt, aber wir haben ja ganz smarte Hörerinnen und Hörer da draußen. Die werden schon denken, Adriana Grau von Grau Data. Da muss es doch eine Verbindung geben. Und du hast es gerade so ein bisschen angesprochen: Innovationsgeist, Unternehmertum. Ihr seid ja ein familiengeführtes Unternehmen und dein Papa hat das ja auch quasi in der Hand. Vielleicht könntest du einfach da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Wie verhält sich das eigentlich bei euch? Welche Rolle spielt eigentlich so auch diese langjährige Expertise gegenüber der Innovationskraft und diesem neuen Geist, der dann dazu kam? Ja, das wäre einfach vielleicht auch mal ganz spannend, so aus der Richtung das Ganze zu hören.
Ja, also Familienunternehmen ist immer spannend, Alex. Vor allem, wie du sagst, also da kommen ja ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Also zum einen, glaube ich, so dieses Thema Tradition, Expertise, Historie und dann aber auch wieder diese neue Welt, Digitalisierung, dann auch ich natürlich. Als ja, Neuzugang, sage ich jetzt mal, mit auch ja, einem ganz, ganz anderen Hintergrund und eigentlich als fast schon Digital Native aufgewachsen. Also ja, da kommt ganz viel zusammen, macht das Ganze aber natürlich auch extrem spannend. Und ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich im Familienunternehmen so, dass mein Vater die Kultur natürlich sehr stark geprägt hat, das ist ganz klar. Und dass er eben als wirklich, sage ich mal, Vollblutunternehmer da auch immer diesen Innovationsgeist sehr, sehr stark ja, gefördert hat. Auch dadurch, dass er natürlich den Mitarbeitern bei uns in der Firma auch immer dieses Gefühl vermittelt hat, ja, man ist offen für Ideen, man ist auch offen, Risiko zu nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch bis heute einfach ganz stark auch die Kultur dort prägt und die ich auch sehr schätze und auch so gerne praktisch dann in die Zukunft, sage ich mal, weiterführen möchte. Weil, wie gesagt, das ist schon also auch Kern unseres Arbeitens, dass wir da immer auch Innovationen einfließen lassen. Und dahingehend ist es eben für mich ganz wichtig, dass ich auch diesen Aspekt sehr, sehr wertschätze und eben auch dann ja weiterhin so unterstütze.
Ja, vielen Dank. Wir sind tatsächlich langsam schon in der Zeit fortgeschritten. Man merkt immer, die Zeit fliegt und ich könnte mich stundenlang noch mit dir weiter unterhalten. Deshalb erstmal an der Stelle vielen Dank, Adriana Grau.
Gerne, hat mich auch sehr gefreut.
Und ich würde vielleicht nochmal zusammenfassen, wenn du sagst, das passt auch soweit. Die GrauData als Spezialist für Datenarchivierung, Data Protection und metadatengetriebene Datensuche hat eigentlich so die Kernaufgabe, vom Data-Business der Kunden das alles zu optimieren, es abzusichern und es analysefähig zu machen. Und das eigentlich auch unabhängig von Branche oder Größe. Habe ich das korrekt verstanden?
Das ist absolut korrekt. Alex, perfekt. Du kannst bei uns im Vertrieb anfangen.
Direkt. Hospitation im Praktikum schon unterschrieben.
Genau.
Nee, vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Vielleicht, das machen wir immer ganz gerne nochmal am Ende, hast du noch eine Empfehlung? Vielleicht einen anderen Podcast oder einen Lesetipp oder auch einen Shoutout an eine Person, von der du sagen würdest, die wäre hier in dem Podcast genau richtig aufgehoben.
Ja, also aktuell lese ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr und bin jetzt gerade sehr viel in den Büchern von Brené Brown. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist eine amerikanische Professorin und Sozialforscherin, die zu mehr Mut in unserer heutigen Gesellschaft aufruft. Und ich dachte, das ist vielleicht eigentlich ganz interessant und ganz passend. Also wir hatten es ja auch vorher, die Zeiten aktuell sind irgendwie sehr, sehr unsicher und wild. Und ich glaube, dass uns allen ein bisschen mehr Mut ganz gut tut. ich empfehle daher das Buch Dare to Lead, auch von Brené Brown. Da geht es darum, dass man sich aus seiner Komfortzone herauswagen sollte, um neue Potenziale aufzuspüren, um im Endeffekt dann auch sich und auch andere weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem Thema, das wir heute hatten, mit auch Mut zu neuen Technologien, Mut zu neuen Ansätzen, gerade was auch eben das Thema datengetriebene Organisation angeht.
Ja, vielen herzlichen Dank. Nehme ich gerne mit, ist auch ein schöner Tipp. Und dann war es das heute eigentlich schon wieder mit Let's Talk About Tech. Vielen Dank, Adriana Grau.
Vielen Dank
fürs Zuhören. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.